Ich würde gerne deine Hand sehen, wenn du Vater oder Mutter bist. Ich würde gerne deine Hand sehen, wenn du Großvater oder Großmutter bist. Und ich würde gerne deine Hand sehen, wenn du vielleicht schon Uroma oder Uropa bist. Hammer. Ich habe es auf dem Herzen, bevor wir anfangen mit der Predigt und Erntedank, für deine Kinder zu beten. Gerade im Worship, bei dem ersten Lied, als es darum ging, hey, wenn du beim Trompetensound wiederkommst, werde ich bei dir sein, habe ich gesagt, ja, ich safe. Aber werden auch meine Kinder dabei sein? Und das ist mein Herz und mein Gebet. Und wenn es das Einzige ist, was du mitnimmst heute, ich möchte für dich und deine Kinder beten, dass wir gemeinsam vor Jesus stehen werden. Jesus, wir sind beschenkt mit Menschen, die du in unsere Familie hineingegeben hast, als unsere Kinder, als unsere Enkelkinder, als unsere Urenkelkinder. Und wir sind so dankbar, wir sind so stolz, wir haben natürlich die Schönsten und die Besten und die Mutigsten und alles Kinder. Und wir geben alles, Jesus, wir geben unser Bestes, um sie zu gießen, um da zu sein. Und trotzdem haben wir so viele Dinge nicht in der Hand. Jesus, und ich weiß, dass in diesem Raum auch viel Schmerz ist, wenn es um das Thema Kinder geht. Dass da viel Gebet, aber auch Mutlosigkeit, Hoffnungslosigkeit ist. Und ich bete für die Kinder, die nicht bei dir sind. Ich bete für die Kinder, die in stofflichen Abhängigkeiten hängen. Ich bete für Kinder, die in Depressionen hängen. Für die Kinder, die schon so lange umbetet werden und wo keine Besserung zu sehen ist, Jesus. Ich bete für mutige Eltern, für mutige Herzen. Ich bete für starke Großeltern, die nicht aufgeben. Ich bete für Urgroßmütter und Urgroßväter, die Herrscher derer, die ihnen nachfolgen, im Gebet segnen, Vater. Und ich möchte so sehr an dein Herz. Hab Gnade, geh du den Kids nach. Sei du da, wenn wir das nicht können. Bewahre du sie da, wo wir es nicht können, Jesus, und hol sie aus dem Dreck raus, wo wir keine Chance mehr haben. Jesus, es ist mein Herz. Wir wollen vor dir stehen, aber wir wollen es tun, Herr, mit den Liebsten an unserer Seite. Ich weiß, das ist auch mein Vaterherz, was da gerade spricht, aber ich weiß, ich rede gerade zu einem Vater. Und ich bete zu einem Vater, von dem alle Vaterschaft kommt. Und dein Herz ist gebrochen, aber du hast alles getan, damit wir als deine Söhne und Töchter in deine Gegenwart kommen. Und so ist unser Herz, Jesus, wenn wir an unsere Kinder denken. Ja, wir bringen dir unsere Kids. Die, die einfach abgehen wie Schmidts Katze. Und die, um die wir so leiden und so kämpfen. Du liebst sie viel mehr, als wir es könnten. Und wir halten sie dir hin und sagen, segne du, begegne du ihnen, rette du, erfüll du sie, setz du sie frei. Lass sie zu Säulen in deinem Reich werden. In Jesu Namen. Amen. Yes, come on. Lasst uns nicht aufhören, um sie zu kämpfen. Unser Bestes zu geben, alles hinzuhalten. Und mir ist es nochmal so wichtig, wenn wir anfangen, über die nächste Generation zu reden, dann lasst uns aufpassen, wie wir über diese Generation reden. Lasst uns gute Saat über sie aussprechen. Lasst uns wirklich Gutes über sie aussprechen. Lasst uns sie segnen. Da, wo wir frustriert sind, da, wo wir nicht verstehen, es ist egal. Das gibt uns nicht das Recht zu meckern, sie zu verfluchen mit den Worten, die wir gebrauchen. Sondern wir wollen sehen, wir wollen Segen aussehen über sie. Wir wollen sehen, wie etwas aufwächst. Wie kannst du erwarten, dass etwas Gutes aus dieser Generation auswächst, wenn du sie permanent mit deinem Wut, mit deiner Genervtheit verfluchst? Ganz ehrlich, das stand nicht in meinem Skript, aber es kommt direkt von meinem Herzen. Hey, lasst uns Väter und Mütter sein, die segnen, die nicht aufgeben und die über die nächste Generation Segen und Heil aussprechen. Amen? Amen. Come on. Ihr Lieben, ihr seht es schon ein bisschen an der Deko. Es ist Erntedank und wir sind mitten in unserer Serie Honig und Gold. Und ich hoffe, du bist in dieser Serie angekommen und sagst, hey, das macht nochmal ganz neu Spaß, in die Bibel reinzuschauen Und es macht richtig Bock, Dinge zu entdecken, die ich vorher vielleicht so nicht gesehen habe. Und wir machen heute eine Special Edition Erntedank. Aber nichtsdestotrotz wollen wir in unserer Serie weitermachen. Und der Fokus heute ist, hey, die Bibel ist im ganzen Wort Gottes. Haben wir jetzt schon dreimal gehört. Ihr werdet es dann viertes Mal hören. Und es ist so wichtig, dass wir die ganze Bibel komplett ernst nehmen, weil es so, so wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Bibel sich in der Regel komplett selbst erklärt. Da, wo bei dir Fragen auftauchen, da, wo du Dinge nicht verstehst, es gibt mit Sicherheit irgendwo in der Bibel eine andere Stelle, wo ein bisschen mehr Licht drauf geworfen wird. Und wir neigen oft dazu, dass wir so eine Stelle so hammermega finden und uns dann darauf stellen und sagen, hey, das habe ich verstanden, das nehme ich. Ich werde euch später in ein Beispiel reinführen, wo ihr sagt, ja, ist doch gut, da weiß ich doch jetzt alles. Es ist so gut, die ganze Bibel zu kennen. Es ist so wichtig, weil die Bibel uns viele verschiedene Facetten zu einem Thema oft noch dazu gibt, die wir so gar nicht auf dem Schirm haben. Und auf einmal ist dieses große Thema, was ich habe, aus einer ganz anderen Sicht betrachtet, viel einfacher zu verstehen. Oder ich begreife, warum das jetzt alles nicht so funktioniert hat, wie ich jetzt dachte, dass es eigentlich jetzt funktionieren müsste. So viel als Teaser. Die Bibel ist einfach so kraftvoll, weil sie in sich eine Einheit ist. 40 Autoren über 1500 Jahre und eine Einheit durch einen Geist. Deswegen erwarte ich, dass das, was im Alten Testament steht, absolut kongruent ist mit dem, was im Neuen Testament steht. Und ich bin davon hundertprozentig überzeugt. Und spätestens dann, wenn ich sehe, Herr Jesus nimmt die Bibel komplett ernst, dann ist das für mich spätestens der Grund zu sagen, ich nehme sie auch komplett ernst. Und diese perfekte Einheit, die Bibel ist, die baut aufeinander auf, die ergänzt sich, bestätigt und manchmal erklärt sie auch Dinge, die wir vorher nicht verstanden haben. Zum Beispiel eine Sache, wir hatten Anfang des Jahres die Reihe über Jona. Hey, coole Geschichte, krass, was Gott mit diesem Propheten gemacht hat. Jesus selbst sagt, ihr werdet genau ein Zeichen bekommen, sagt er zu den Pharisäern, und das ist das Zeichen des Propheten Jona. Was bedeutet das? Das, was Jona erlebt hat, war ein Bild, ein prophetisches Bild. Die 3 Tage im Bauch des Fisches waren ein Bild darauf, dass Christus 3 Tage im Totenreich sein wird, um dann, Jona wird ausgespuckt, um dann wieder aufzuerstehen. Hey, ich hätte mich nicht getraut, diese Übertragung zu machen, aber Jesus selbst erklärt uns, hey, das war damals schon eine prophetische Sache und das wird für euch das Zeichen sein, dass ich der Christus bin. Absolut abgefahren. Deswegen ist es so gut, Jesus selbst macht das und es ist so gut, wenn wir die ganze Bibel kennen, um darin wirklich dann mehr und mehr zu verstehen, welche Geheimnisse darin verborgen sind, wo krass prophetisch Dinge in Erfüllung gegangen sind, weil es uns auch hilft, darauf zu vertrauen, dass es morgen so sein wird. Ich werde euch heute ganz viele Bibelstellen nennen. Ja, ihr werdet vielleicht ein bisschen schwindelig hinterher sein, so viele Bibelstellen. Aber mir ist es wichtig, dass wir heute lernen, die Bibel erklärt sich selbst und wir brauchen viele, viele Facetten von einem Thema, um das ganze Bild zu bekommen. Wir starten mal 1. Mose, Kapitel 8, Vers 22. Das ist direkt, nachdem Noah aus der Arche ausgestiegen ist, die Sintflut gewesen ist, Gott nochmal ein Reset für die Menschheit gedrückt hat. Da sagt Gott Folgendes: Solange die Erde besteht, wird es Saat und Ernte geben, Kälte und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott macht hier ein Versprechen, nicht nur an Noah, sondern an die ganze Menschheit. Solange diese Erde besteht, wird dieser Rhythmus von Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht, der wird nicht aufhören. Das heißt, dieser Rhythmus bleibt bestehen. Und heute feiern wir Erntedank. Hey, wir sind wieder im Herbst angekommen. Wir sind wieder da, wo all die Arbeit, die sich vorher viele, viele gemacht haben, jetzt zu einem Ergebnis gekommen ist. Und wir haben heute wieder eine neue Bestätigung dessen, dass dieser Rhythmus nicht aufgehört hat. Egal, was sich da verschiebt, er wird nie aufhören. Du kannst sagen, hey, super, wir feiern Erntedank, super, die Kinder malen schön Äpfelchen aus im Abenteuerland und so und wir haben hier ein bisschen Deko, nice. Ich glaube, Gott möchte uns noch viel, viel mehr über Saat und Ernte lernen. Schauen wir mal weiter. 2. Mose, Kapitel 23, Vers 19. Da sagt Gott, bringt das Beste von den ersten Früchten eurer Ernte in das Haus des Herrn, eures Gottes. Ich stand alles bei euch im Kalender, heute ist Erntedank. Ich habe jetzt noch nicht so viel von dem gesehen, was ihr jetzt mitgebracht habt. Ich weiß, wir hätten es im Newsletter ankündigen müssen, dann hätte es vielleicht funktioniert. Aber was hier im Endeffekt steht, ist, hey, dieser Rhythmus von Saat und Ernte bringt immer eine Ernte hervor. Und wir sind herausgefordert, das Beste von dem, was Gott uns gibt als Ernte, das Erste und Beste in sein Haus zu bringen. Jetzt würden alle zack in den Supermarkt fahren und würden da einkaufen, weil kaum einer ist noch Selbstversorger. Das geht weiter. Und ihr merkt, wir wollen immer mehr aufbauen, was Gott uns eigentlich beibringen will, über Saat und Ernte, über ihn als Versorger. Weil das ist das, was wir an Erntedank feiern. Er versorgt. 5. Mose 26, Vers 10. Und nun, o Herr, bringen wir den ersten Teil der Ernte unserer Felder, die du uns geschenkt hast. Mit diesen Worten sollt ihr die Erntegaben vor dem Herrn, euren Gott, legen und ihn anbeten. Wir sollen den Herrn, unseren Gott, anbeten, indem wir ihm die Früchte unserer Ernte bringen. Feiert dann zusammen. Party. Hey, das geht darum, wir sollen feiern und fröhlich sein. Es soll uns nichts kosten, nichts uns etwas wegnehmen, was wir geben, sondern wir sollen feiern. Mit wem? Mit den Leviten und den Ausländern. Hui, jetzt wird's. Danke, ein Klatscher. Hey, das ist das Wort Gottes. 3000, 4000 Jahre alt, die bei euch wohnen, ein fröhliches Fest, weil Gott, der Herr, euer Gott, euch und eure Familien so viel Gutes geschenkt hat. Warum ist das hier so wichtig? Es geht darum, dass wir Gott ehren, ihn anbeten, vor ihm niederfallen, weil sagen, hey, wir wissen, wir haben zwar hart gearbeitet, finally können wir nichts dafür tun, dass tatsächlich eine Ernte entsteht. Die Leviten und die Ausländer, die waren zu der damaligen Zeit diejenigen, die keinen eigenen Besitz hatten. Das heißt, das waren die, die darauf angewiesen sind, dass sie von dem etwas abhaben dürfen, was die anderen produzieren. Deswegen heißt es hier explizit, hey, wenn du eine gute Ernte einfährst, wenn es dir gut geht, dann danke Gott, bete ihn dafür an. Ja, du hast hart gearbeitet dafür, aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass er es hat wachsen lassen, dass er dir Gunst und Segen gegeben hat. Und dann teile es mit denen, die andere Dienste tun, die nicht in der Lage sind, etwas dazu beizusteuern. Lass sie teilhaben an dem. Das ist ganz konkret, ganz praktisch. Aber wenn du weiter in der Bibel liest, dann merkst du, dass das nicht nur ein System, ein Rhythmus ist, der ganz konkret praktisch sich auf Obst und Gemüse, auf Fleisch und in unserem Kontext auf die Finanzen auswirkt, die wir so haben, weil die meisten von uns erwirtschaften Finanzen, damit wir in den Supermarkt laufen können, um uns das zu kaufen, was andere für uns erarbeitet haben. Sondern dann merkst du, dass das nicht nur ein Prinzip ist für das Konkrete, sondern auch für das Geistliche. 2. Korinther 9, Vers 6. Und das ist echt brillante Logik. Denk daran, wer wenig sät, wird auch wenig ernten. Und wer reichlich sät, wird reichlich ernten. Jeder soll für sich selbst entscheiden. Und hier kommt der Switch, das Bild von Saat und Ernte. Jeder soll für sich selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Jetzt sind wir bei dem Punkt, hey, es geht um dein Herz. Es geht darum, was du für dich entscheidest, wie viel du geben kannst und möchtest und soll den Betrag, und jetzt geht es nicht mehr um Obst und Gemüse, sondern jetzt geht es um Kohle, soll den Betrag dann ohne Bedauern und ohne Widerstreben spenden. Gott liebt den, der fröhlich gibt. Wir lesen immer nur diese, ne, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Das ist das, was wir immer, hey, das ist der Kontext. Der Kontext ist, hey, überleg mal, wie viel du jetzt säen möchtest. Wenn du jetzt klecker und kümmerlich säst, bei optimaler Ernte wirst du kümmerlich und kläglich ernten. Es wird ein bisschen mehr sein, sure, aber es wird nicht die Fülle sein. Weil wenn du jetzt denkst, hey, das, was ich sicher habe, das ist so ein bisschen dieses, ne, Spatz in der Hand, ja, das, was ich habe, oh, da gebe ich jetzt mal nicht so viel, weil das habe ich ja sicher. Paulus fordert uns hier komplett heraus, hey, wenn du das Prinzip von Saat und Ernte verstehst, dann weißt du, das großzügig zu sehen. Und er bezieht es hier voll auf Finanzen. Sagt, hey, check für dich, möchte ich großzügig säen oder möchte ich sparsam säen? Weißt du, und das Krasse ist, hier gibt es kein richtig und falsch in dem Sinne. Er sagt, hey, prüf dein Herz. Und dann überleg mal, es ist nur konsequent. Wenn du sparsam säst, wird die Ernte eben auch sparsam ausfallen. Wenn du aber großzügig gibst, großzügig säst, dann wirst du auch großzügig ernten. Und das übertrag mal jetzt auf deine Kinder. Hey, wenn du sparsam hineinsäst, dann wirst du auch nur sparsame Ernte einfahren. Wenn du großzügig hineinsäst, dann wirst du eine großzügige Ernte einfahren. Und das kannst du jetzt auf so viele Dinge übertragen. Und dann merkst du auf einmal, es geht hier nicht um das reine Erntedank, hey, danke, dass wir versorgt sind mit Lebensmitteln, sondern es geht um ein geistliches Prinzip. Und jetzt kommt nochmal ein Schippchen drauf und du merkst auf einmal, die Bibel hat so viel dazu sagen, im Konkreten und im Geistlichen. Psalm 126, Vers 5. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. So, jetzt sind wir ganz weit weg von diesem netten Erntedankfest. Jetzt sind wir an einem Punkt da, es kostet dich brutal etwas auszusäen. Vielleicht heißt es, dass Gott dir aufs Herz legt, dass du umziehen sollst in eine andere Stadt. Und du weißt, das wäre die große Saat, aber es kostet mich meinen Freundeskreis vielleicht. Es kostet mich Sicherheit. Es kostet mich. Und hier in dem Psalm steht ganz klar, hey, manchmal kannst du nur heulen, weil du etwas loslassen musst, weil du etwas weggeben. Du musst beim Säen ja erstmal etwas weggeben. Und es ist so hart. Fühlt sich vielleicht auch unfair an. Warum ist das für mich so schwer? Die anderen haben doch viel mehr, für die ist das doch einfach. Und du wirfst diese Saat, bildlich gesprochen, heulend raus. Oder du kannst sagen, hey, das bisschen, das behalte ich. Gucken, wie lange es reicht. Aber, und das ist ja genauso, das ist genauso die Wahrheit und genauso Wort Gottes. Und ich hoffe, ihr fangt an zu verstehen, hey, jeder einzelne Element dessen, was wir hier vorlesen, ist kraftvoll, ist richtig und wichtig und Wahrheit. Und es hat etwas für deine bestimmte Situation zu tun. Vielleicht bist du noch da, dass du einfach lernen musst zu verstehen, hey, Gott versorgt mich und zwar ganz praktisch. Und es ist so gut, dass ich das wissen darf. Hey, ich habe einen Job, ich kann mir was kaufen. Gott ist so gut zu mir, er versorgt mich. Vielleicht bist du aber auch schon beim Next Level, wo Gott sagt, hey, versteh doch mal das geistliche Prinzip, was dahinter steht. Willst du knauserig sein oder großzügig? Und vielleicht bist du an dem Punkt, wo du sagst, weißt du, Jesus, das kostet mich alles. Aber ich mach das. Im Vertrauen, dass du mich nicht nur physisch versorgst, sondern dass du das auch segnen wirst, was ich jetzt schmerzend unter Tränen weggebe. Und dann steht hier, wer das tut, der wird voll Jubel die Ernte einfahren. Hey, wie krass ist das? Ja, es kostet mich mal echt etwas wegzugeben, weil es auch erstmal weg ist. Und es braucht Vertrauen und es braucht Zeit, bis die Ernte dann da ist. Und wie schön wird es dann sein, wenn ich sage, weißt du, was es mich gekostet hat, aber schau dir das an. Hey, schau dir mal an, was dieser neue Ort mit sich gebracht hat, wie vielen Menschen ich begegnen durfte, wo ich dienen durfte, wo ich helfen durfte, was es für meine Kinder bedeutet. Was weiß ich, was es in dem Moment konkret ist. Aber es wird Jubel da sein. weil die Ernte kommen wird, weil er, und dann sind wir wieder ganz beim Anfang, weil er versprochen hat, dass dieser Rhythmus nicht aufhören wird. Und so kann ich den einen Vers, wird durch den anderen gestützt, und ich sage, woher weiß ich das? Weil er es ganz am Anfang versprochen hat, dieser Rhythmus wird nicht aufhören. Auf Saat folgt Ernte. Natürlich, es gibt Misserfolg, Missernte. Keine Frage, die Bibel ist voll davon, spannender Sidestep, das auch nochmal zu erarbeiten. Weil das hat etwas damit zu tun, ob du dein Vertrauen voll auf Gott wirfst oder nicht. Hat auch was damit zu tun, ob die Ernte funktioniert oder nicht. Aber ich hoffe einfach, dass ihr ein Stück weit versteht, wenn wir die Bibel komplett ganz ernst nehmen, wir sind durchs Alte Testament, durchs Neue Testament, Saat und Ernte ist etwas Konkretes, etwas, wo wir herausgefordert werden, unser Bestes, das Erste und Beste, das ist normalerweise das, was man dann so vom Grill sich selber erstmal. So, das sollen wir aber dem Herrn bringen. Und nicht zu gucken, ob noch irgendwelche Reste überbleiben, so für den Kühlschrank, für den Herrn. Nein, das Beste, direkt vom Grill für den Herrn. Das sind die Dinge, wie gehen wir damit um, wenn wir schon etwas bekommen haben. Ich möchte mit euch noch in einen zweiten Step reingehen. Was ist mit den Dingen, die wir uns wünschen? Gott zu bitten. Ich möchte euch etwas vorlesen aus Matthäus 7, Vers 7. Kennt ihr alle. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wow. Ey, das habe ich gelesen. Mega. Hey, wer bittet, dem wird gegeben. Jesus, hey, ich habe da was auf dem Herzen. Ich bitte dich. Und dann passiert was und du freust dich mega und dann passiert vielleicht auch nichts. Wozu lädt uns dieser Vers ein? Gibt er uns irgendeine Garantie, dass irgendwas funktionieren wird? Dieser Vers lädt uns ein, hey, dass wir kindlich, frei, ehrlich vor Gott kommen und einfach das, was auf unserem Herzen ist, ihm bitten. Hey, Joas kommt ständig an und sagt, Papa, ich brauche dieses ferngesteuerte Auto. Papa, ich brauche ein Skateboard. Papa, ich brauche dies. Papa, weißt du? Und ich denke, ja, cool, du darfst mich um alles bitten. Und Jesus sagt dann weiter in diesen Versen, hey, würde jemand unter euch auch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Ja, wenn also ihr, die ihr doch böse seid, das ist jetzt schon Vers 11, das nötige Verständnis habt, was euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Hey, du musst den kennen, den du bittest. Und du musst wissen, ich bin sein Kind. Ich darf ihn um alles bitten. Aber du weißt, ein guter Vater gibt seinen Kindern die Dinge, die gut sind. Aber wenn du das denkst und sagst, hey, ich habe es gelesen in Matthäus 7, Vers 7 und ich stelle mich darauf, wer bittet, dem wird gegeben, dann kann dein Glauben auch mal in Schieflage kommen und ins Wanken kommen, wenn etwas nicht passiert. Dann sage ich dir, du hast halt einfach nicht die Bibel gelesen. Lies mal weiter, zum Beispiel in Markus 11, Vers 24. Darum sage ich euch, alles, worum ihr im Gebet bittet, krasse Aussage, alles, worum ihr im Gebet bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und ihr werdet es erhalten. Hey, hier kommt der Glaube dazu. Er sagt, kann ich sagen, ich bete für eine Sache und im gleichen im Atemzug danke ich Jesus schon dafür, dass ich es bekommen habe, auch wenn es praktisch noch nicht da ist, sagen, hey Gott, ich weiß, du hast mein Gebet erhört und ich danke dir jetzt schon dafür, dass das passieren wird. Dann kommt aber die Situation, hey, habe ich zu wenig Glauben, wenn etwas dann nicht so passiert. Und dann wird es schwierig. Und da fallen viele Christen in Depression und zweifeln an ihrem Glauben und zweifeln an der Güte Gottes. Friends, lass mal weiterlesen. Johannes 15, Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Hier ist auf einmal ein ganz anderer Fokus, eine ganz andere Facette. Hey, wenn wir bitten, hey, dann lass uns in ihm sein. mit ihm unterwegs sein, in seinem Wort sein. Sagen, Gott, ich habe etwas auf dem Herzen und ich glaube, aber ich bin auch bei dir, ich bin mit dir verbunden, ich bin in deinem Wort. Ich habe nicht nur diesen einen Vers gelesen und habe dann die Bibel für 3 Wochen zur Seite gelegt und guck mal, was passiert. Sondern ich bin in dem weiter unterwegs, ich höre nicht auf damit. Jetzt kommt ein harter Vers. Jakobus 4, Vers 3. Der sagt jetzt etwas anderes, Friends. Und selbst wenn ihr bittet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet. Ihr wollt das Erbetene nur dazu benutzen, eure selbstsüchtigen Wünsche zu befriedigen. Autsch. Hey, es geht um das vertrauensvolle Bitten. Und Jakobus sagt, hey Friends, manchmal solltet ihr eure Motive beim Beten und die Motive eurer Wünsche prüfen. Denn wenn ihr nicht aus diesen Motiven heraus betet, die Gott ehren, wird nichts passieren. Wenn es nur darum geht, dass du ich, mir, meiner, meins, haben, irgendwie sowas in dieser Richtung betest, sagt er, ihr könnt bitten, was ihr wollt, ihr bekommt nichts. 1. Johannes 5, Vers 14, wir lesen weiter. Und wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht, da ist wieder diese Zuversicht, dieser Glaube an Gott wenden, denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Schon wieder Next Level. Hey Gott, ich wünsche mir so sehr, deinen Willen zu kennen und zu verstehen. Weißt du was? Dann musst du dieses Wort Gottes kennen. Was ist denn sein Wille? Was ist sein Herz? Und dann wirst du anders bitten. Ja, und Johannes sagt hier, hey, wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Wir beten das immer im Vater unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Das ist das Gebet. Dein Wille geschehe. Aber können wir das aushalten? Und ihr merkt, es geht immer ums Bitten. Und da kommt eine Facette nacheinander dran. Und die Bibel erklärt sich immer mehr, dass das nicht nur, ja, dass es einmal geht um vertrauensvolles Bitten als Kind zum Vater. Du kannst alles bitten und es ist alles okay. Aber trotzdem wirst du nicht alles kriegen, weil manche Dinge sind einfach nur auf dich gerichtet. Und manchmal musst du sagen, hey, ich, weißt du was, ich habe das jetzt gesagt, weil Mama hat das gesagt, aber ich glaube das nicht. Hey, vielleicht musst du selber anfangen zu glauben und zu fragen, was ist denn da auf deinem Herzen? Und als letzten Vers hat uns Jesus vorgemacht, wie das funktioniert. In Lukas 22, Vers 42, auch Jesus hat eine Bitte und die ist existenziell. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen. Und jetzt kommt's. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Hey, du darfst deinen Vater im Himmel um alles bitten. Es gibt nichts, was du... Joas darf mich um alles bitten. Und trotzdem wachsen wir in unserer Beziehung, wachsen in unserer Erkenntnis, wachsen in dem, dass wir mehr und mehr dahin wachsen. Sagen, hey, es wird mich das Leben kosten, Vater, wenn du jetzt nicht einschreitest. Ich habe Angst davor. Aber ich habe gelernt, dir so zu vertrauen. Ich weiß, wie sehr du die Menschen liebst. Und ich weiß, dass das dein Herz ist. Und ich ordne meine Wünsche deinem Willen unter. Hey, ich lade dich ein. Ob das das Thema Saat und Ernte ist, ob es das Thema Bitten ist, lies die Bibel nicht selektiv und pick dir das raus, was gerade so für dich passt. Dieses Buch ist eine Einheit, durch einen Geist geschrieben. Und jede einzelne Facette ist wahr. Und jede einzelne Facette dürfen wir maximal ernst nehmen. Aber wir müssen auch das ganze Gebild mehr und mehr gewinnen, um zu verstehen und zu begreifen. Deswegen mache ich dir Mut, wenn du in einem Thema dran bist, dann such aktiv. Ihr habt oft Querverzeichnisse in eurer Bibel, da stehen so A, B, C und dann stehen da Parallelstellen. Lies Parallelstellen, lies nicht einfach nur durch gerade, sondern schau, was steht links und rechts zu diesem Thema. Forsche, schau, hey, was ist auf deinem Herzen, was darf ich davon wirklich mitnehmen? Denn das ist Gold und das ist Honig, wenn wir das anfangen zu verstehen. Und ich möchte dich einladen, dass du heute Entscheidung triffst. Vielleicht ist eine Facette dir gerade noch mal bewusst geworden zum Thema Saat und Ernte, vielleicht beim Bitten. Vielleicht ist aber auch das Thema Kinder bei dir hängen geblieben. Hey, triff Entscheidung heute. Komm nach vorne, lass für dich beten. Geh diesen Schritt auf Jesus zu. Leg ihm auch hin, sage, Jesus, ich habe immer nur das rausgepickt, was für mich nice war. Ich will, dass deine Wahrheit mein Herz erfüllt. Vielleicht musst du auch das allererste Mal überhaupt dein Vertrauen in Jesus setzen. Dann komm bitte gleich nach vorne und lass für dich beten. Wir helfen dir so gerne. Amen. Amen.